Schönen guten Morgen. Ich darf Sie alle ganz herzlich zu unserem Pressefrühstück begrüßen und danke Ihnen schon einmal für die Aufmerksamkeit, die Sie uns schenken. Mein Name ist Fabian Eder, ich bin Filmemacher und heute in meiner Eigenschaft als Vorstandsvorsitzender der VDFS hier. An meiner Seite da am Podium darf ich Ihnen vorstellen Daniela Padalewski-Gerber. Sie ist eine der renommiertesten österreichischen Filmschnittmeisterinnen, zudem Obfrau des österreichischen Verbands Filmschnitt und die Finanzreferentin des Dachverbands. Hier Maria Anna Kollmann, die Geschäftsführerin des Dachverbands der Filmschaffenden. Michael Kreisel wird den meisten von Ihnen als einer unserer besten Regisseure ein Begriff sein. Zahlreiche Kino- und Fernsehfilme ist zudem im Verband der Filmregisseure Österreichs. Die Daniela Padalewski-Gerber und der Michael Kreisel sind zudem Mitglieder im Vorstand der VDFS. Gernot Schödel, ganz am Rand, ist der Geschäftsführer der VDFS, dessen Expertise in Sachen Urheberrecht das Rückgrat unserer Verwertungsgesellschaft darstellt. Und last but not least darf ich die Petra Wetzel begrüßen vom Institut L&R Sozialforschung, die diese Studie zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen verfasst hat. Wie sind wir überhaupt auf die Idee gekommen, diese Studie durchzuführen? Die Bezugsberechtigten der VDFS, das sind ungefähr 2.500 Filmschaffende aus 6 verschiedenen Berufsgruppen, zahlen einen nicht unbeachtlichen Teil ihrer im Inland aus ihrem geistigen Eigentum erwirtschafteten Beträge, also den Tantiemen, in einen sogenannten SKE-Fonds ein. Das SKE steht für soziale und kulturelle Einrichtungen. Neben der Förderung von vielen eben kulturellen Einrichtungen wie Festivals, Verbänden, Museen, Archiven, werden von diesem Fonds unter anderem Lebenskostenzuschüsse an Kolleginnen und Kollegen ausbezahlt, die in prekäre Lebenssituationen geraten sind. Anfang letzten Jahres haben wir gesehen, dass sich die Zahl der Einreichungen von einem Jahr aufs andere verdoppelt hat und die Auszahlungsbeträge im selben Zeitraum sich verdreifacht haben. Da sind bei uns die Alarmglocken losgegangen und aus dem Grund haben wir in Zusammenarbeit mit dem Dachverband die Initiative ergriffen und diese Studie zur sozialen Lage der Filmschaffenden bei der L&R Sozialforschung in Auftrag gegeben, um endlich einmal ein wirklich konkretes Bild unserer Branche zeichnen zu können. Die Ergebnisse der Studie bestätigen nicht nur ihre Notwendigkeit, sie haben unsere schlimmsten Befürchtungen auch bei Weitem übertroffen. Wir fassen das unter dem Titel Erfolgreich armutsgefährdet zusammen. Die erfolgreichen Seite der Branche kennen Sie alle, Oscar, Goldene Palme, Venedig, Publikumshits im Fernsehen am laufenden Band. Und gleichzeitig befindet sich unsere Branche in einer Gesamtsituation, die, lassen Sie mich vorsichtig formulieren, eines zivilisierten Landes im 21. Jahrhundert nicht würdig ist. Herausragendes Filmschaffen, in denen große Künstlerinnen und Künstler, die unser Land hervorbringt, können nur all along mit einer gesunden Basis arbeiten, also mit einer gesunden Branche, in der die Filmschaffenden arbeiten und vor allen Dingen auch leben können. Im Vergleich zum Durchschnitt der österreichischen Erwerbstätigen ist die Armutsgefährdung für Filmschaffende 4-mal so hoch. Um die Ergebnisse und unsere Anliegen jetzt bündig zu kommunizieren, werden wir den Handlungsbedarf auf den 4 verschiedenen Großbaustellen, die wir geortet haben, immer kurz umreißen und die Forderungen dann mit den Fakten der Studie untermauern. Und im Anschluss stehen wir Ihnen dann natürlich gerne für Fragen und Gespräche noch weiter zur Verfügung. Bevor wir uns jetzt diesen 4 Großbaustellen widmen, würde ich aber die Frau Wetzel bitten, in einem ersten Schritt Ihnen die allgemeinen Informationen und Grundlagen zur Studie kurz nahezubringen.
Gerne. Ein kurzer Überblick zur Studie. 700 Filmschaffende, knapp 700, 694, So viele wie noch nie in einer vergleichbaren Studie in Österreich haben sich an der Erhebung beteiligt. Das heißt, wir können sagen, eine umfassende Erhebung schon alleine aufgrund der großen Zahl von Filmschaffenden, die hier den Fragebogen beantwortet haben. Umfassend auch durchaus, was die Themen betrifft. Wir haben um Informationen gebeten zu sozialdemografischen Indikatoren, aber auch aus Weiterbildung, Vernetzung, Mobilität, Rolle von Förderungen und ein großer Themenblock Beschäftigung, Tätigkeits-, Versicherungs-, Einkommenssituation. Da werden Sie heute einige ausgewählte Ergebnisse dazu auch hören. Die Befragung basierte auf einer Online-Erhebung, die im Herbst 2015 durchgeführt wurde. Angesprochen waren beruflich aktive Filmschaffende. Im Ergebnis ein paar Indikatoren, Frauenanteil 32%, Durchschnittsalter 45 Jahre, Bandbreite 20 bis um die 80 Jahre, Akademiker, Akademikerinnenanteil fast 60%, sehr hoch, eine Vergleichszahl vielleicht am Beginn schon kurz, unter allen Erwerbstätigen sind es keine 20%, also Filmschaffende sind sehr, sehr hoch qualifiziert. Und 70% sehen sich selbst als eher sehr gut im Filmbereich etabliert, das heißt, wir haben auch die Kerngruppe der Filmschaffenden sehr gut erreichen können. Ja, die, vielleicht noch...
Ja.
Sie übernehmen gerne.
Ja, also das sind sozusagen die Grundlagen. Wir haben die Ergebnisse der Studie, wie gesagt, in vier Bereichen zusammengefasst. Der erste und wahrscheinlich auch vordringlichste, wenn ich das so sagen darf, ist, dass wir gesehen haben, dass es ganz dringend notwendig ist, dass wir eine branchenspezifische Sozial- und Pensionsversicherungslösung endlich herbeiführen wollen. Und dazu bitte ich jetzt den Michael Kreisel, uns sozusagen die Perspektive der Filmschaffenden zu erläutern.
Ja, also ja, die Perspektive, wie gesagt, nachdem wir im Verband der Filmregie ja viel Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen haben und auch natürlich über unsere Tätigkeit am Set mit dem Team, ist vor ungefähr 2 Jahren, wie diese BVA-Listen gekommen sind über die Prognose der Pensionen, natürlich eine große Aufregung durch die Reihen gegangen, weil man gesehen hat, dass Leute, die, und ich nehme jetzt einmal einen Durchschnitt, die, sagen wir mal, 20 Jahre in dem Bereich arbeiten, eine Pension bekommen, die unterhalb der Mindestpension ist. Und das sind jetzt, ich rede jetzt wirklich von einem Schnitt von Leuten, die immer wieder fürs Fernsehen arbeiten, die ab und zu einen Kinofilm machen. Und das hat mich schlichtweg am Hintern gesetzt, weil ich mir gedacht habe, das kann nicht sein. Wir haben dann diese Auszüge uns angesehen. Und dann sind wir auf weitere Kaskaden der Probleme gekommen. Es ist so, dass wir zumindest für den Regiebereich sehr viele von uns auch an Drehbüchern arbeiten. Das heißt, wir haben 2 Kassen. Wir haben eine Pflichtversicherung seit 2001 in der SVA. Und wir haben natürlich, wenn wir angestellt arbeiten, unsere Tätigkeiten bei den jeweiligen Produktionen. Das heißt, das ist dann GSVG, ist ASVG. Und jetzt war dann der naive Ansatz, dass man sagt, na gut, wir haben ja eh 2 Pensionskonten, ist kein Problem. Wir haben ja die selbstständigen Konten bei der SVA und wir haben unsere angemeldeten Tätigkeit und daraus ergibt sich eine Pension. In beiden wird ja Pension abgezogen. Und da sind wir drauf gekommen, dass wir eine Pension haben. Diese beiden Kassen sind nicht getrennt, sondern fließen in eine hinein. Und das ergibt im Schnitt ungefähr eine Pension, die unter der Mindestsicherung ist für Leute, die 20 Jahre arbeiten. Der nächste Punkt ist 20 Jahre arbeiten. Wer ist in der Lage bei uns aus Projektarbeit, also aus Angestellten-Tätigkeit, der Schnitt eines Angestelltenverhältnisses im Spielfilm ist vielleicht 4 Monate, 5 Monate, im Fernsehen ist er geringer. Also wie kommen wir erstens mal zu den Anmeldungszeiten? Und die meisten kommen überhaupt nur dazu, indem sie Lehrtätigkeiten haben oder Dozenturen an Universitäten. Das ist die einzige Chance, überhaupt über diese 15 Jahre zu kommen. Und dafür bekommen wir sozusagen dann eine Pension, die unterhalb der Mindestsicherung ist. Das war also ein Schock für uns alle. Und ich glaube, dass wir ganz dringend hier eine Nachbesserung brauchen. Wir haben auch in den Zeiten, also in den sozusagen außerhalb der Anmeldungszeiten, in den selbstständigen Situationen ja die Sache so, dass wir keine Planungssicherheit haben. Das ist der nächste Punkt. Also ich habe eine kleine Anekdote, ist bei uns im Kindergarten, also mein Sohn ist 2 Jahre, wir haben im Kindergarten, hängt eine Liste aus, die hängt seit Weihnachten dort und da müssen die Eltern eintragen, ihre Zeiten, wann sie im Sommer sozusagen nicht Betreuung brauchen für das Kind oder wann das Kind im Kindergarten ist, also im Juli, August und so weiter. Und auf dieser Liste hat die Eintragung von mir bis gestern gefehlt und wurde 15 Mal hingewiesen, ja, wo ist denn Ihre Ding, weil wir einfach, und das ist jetzt nicht mein Einzelschicksal, sondern es ist generell so, weil wir keine Planungssicherheit haben. Wir wissen nicht, was wir im August jetzt machen werden, ob wir etwas drehen. Es gibt viel Entwicklung. Wir gehen natürlich, wie jeder weiß, zumindest im Bereich der Filmförderung in einen Wettbewerb mit anderen. Das ist ganz klar, das ist auch immer wiederum, wird immer wieder ausgelassen, dass wir da einfach die Förderung bekommen. Das ist keinesfalls so. Wir müssen in einen extremen Wettbewerb gehen. Ich bin selbst im Kuratorium der Bundesförderung. Ich weiß, wie hart der Wettbewerb ist. Also da müssen wir uns extrem am Wettbewerb stellen. Und gleichzeitig ist noch einmal zurückzukommen auf den Kindergarten, sind wir nicht in der Lage, eine Ansage zu machen, was wird am 24. August sein. Diese Planungsunsicherheiten sind ungesund, weil wir einfach nicht agieren können. Ich habe das gemerkt an den Leuten, die halt im Kindergarten ungefähr normalen Tätigkeiten nachgehen, unter Anführungszeichen, also geregelten Tätigkeiten, die natürlich das klar wissen. Und die nächste Sache ist auch dann, die auf uns zukommt. Ich habe Kollegen, Kolleginnen, die einen Film gemacht haben vor 2 Jahren, einen großen Kinofilm, einen Kinofilm letztes Jahr, und die kommen und sagen, ja, wir müssen irgendwas machen. Wie schaut denn das auch aus bei euch in der VDFS mit den SKE einreichen? Ich muss einreichen. Sag ich, du hast doch letztes Jahr einen Kinofilm gemacht. Du bist so, sagt er, ja schon. Aber jetzt kommt die SVA-Nachzahlung. Also sozusagen, wir sind da extrem benachteiligt, indem wir einmal viel verdienen, das aber natürlich über die Jahre brauchen, weil wir ja nicht jedes Jahr einen Film machen. Und dann kommen die SVA-Nachzahlungen, die sich auf die Steuererklärung beziehen. Und das passiert natürlich immer dann, wenn man in Entwicklung ist. Also das ist auch ein absolutes Missverhältnis und das ist ja nicht so, dass wir bei Null anfangen, sondern unser Berufsbild ist ja immer so eine Hochschaubahn, die einerseits uns Möglichkeiten gibt, wenn wir es schaffen, im Wettbewerb zu bestehen, auf der anderen Seite beim Sozialsystem extrem benachteiligt sind. Der letzte Punkt noch ist Arbeitslose. Wir sind als gemischtes Berufsverhältnis, selbstständig und angestellt, nicht in der Lage, beim AMS einzureichen für die Arbeitslose. Also wir zahlen in beiden Kassen ein, können aber diesen Benefit nie bekommen. Also das nochmal so ein kurzer Tatsachenbericht aus unseren Reihen und ich übergebe an die Frau Wetzel.
Die ein paar Zahlen parat hat zum Thema. Zum einen, wir haben alle gefragt, was aus Ihrer Sicht die 3 wichtigsten Herausforderungen für die Arbeitslebenssituation der Filmschaffenden sind. Die sozialversicherungsrechtliche Situation rangiert ganz klar an zweiter Stelle. Über 40% sagen, das ist eines der Top 3 Themen, die anzugehen ist. Dazu möchte ich kurz ein bisschen ausholen. Michael Kreisel hat es zum Teil schon angesprochen, nämlich wie ist die Beschäftigungssituation. Also wir sehen in unseren Ergebnissen ganz klar Diskontinuität, Fragmentierung, wenig kaum Planbarkeit. Das zeichnet die Beschäftigungssituation des Großteils der Filmschaffenden. 87% haben unregelmäßige Arbeitszeiten, überwiegend auch nicht planbar, können das nicht einschätzen, was in einem halben Jahr passiert. Anstellungen, Aufträge, wenn vorhanden, bewegen sich meist in kurz- und kürzesten Phasen. Also alles über 3 Monate ist dann schon ein sehr feiner Auftrag, eine sehr feine Beschäftigung. Um es Ihnen an einer klassischen Anstellung zu verdeutlichen, 9% der Anstellungen über ein Jahr, aber 20% Eintagesanstellungen, der große Bulk 1 bis 3 Monate. Da sehen Sie dann schon, wenn Sie dann 2 Anstellungen im Ausmaß von 1 bis 3 Monaten haben, dann wird es nicht reichen, dass Sie in der Arbeitslosenversicherung erneute Anwartschaften erzielen können. Da brauchen Sie nämlich 28 Wochen, sprich 7 Monate im letzten Jahr. Also sowohl für Selbstständige wie für Unselbstständige ist die Situation alles andere als einfach. Und wir haben bei der Sozialversicherung danach gefragt, im bisherigen Erwerbsleben waren sie im Wesentlichen durchgängig, im Wesentlichen mit Lücken versichert. Wir sehen Arbeitslosenversicherung 55%, also über die Hälfte, die höchstens lückenhaft arbeitslosenversichert war. 40% in der Pensionsversicherung. Da geht es um Versicherungsmonate, weil Bemessungsgrundlage, da geht es natürlich auch um die Höhe der Einkommen, die bei diskontinuierlicher Erwerbs- Tätigkeit natürlich auch diskontinuierlich ausfallen. Etwas, was uns recht erschreckt hat, wenn man so will, wir haben auch gefragt, Stehzeiten. Waren Sie im Jahr 2014 von Stehzeiten, das heißt 2 Monate oder mehr, ohne Erwerbseinkommen, ohne Sozialleistung betroffen? Jeder Dritte, jede Dritte sagt ja. Und zwar, Sie sehen das auf der Abbildung quer durch die Hauptberufsbereiche. Kleiner technischer Sidestep, Hauptberufsbereich bezeichnet der zeitliche Schwerpunkt der filmischen Tätigkeit im Jahr 2014. Viele sind ja Regie, Drehbuch, Kamera in mehreren Berufsfeldern aktiv. Das bezieht sich also immer auf den zeitlichen Schwerpunkt. Und es geht also wirklich quer durch die Berufsgruppen, dass solche Stehzeiten entstehen. Da fällen natürlich auch wieder Versicherungsmonate. In Stehzeiten bin ich nicht pensionsversichert. Ich muss mich irgendwie darum kümmern, wie ich eine Krankenversicherung zustande bekomme, mich mitversichern, wie auch immer. Was wiederholt in diesem Kontext von wirklich vielen angemerkt wurde, was so ein bisschen das brennende Thema auch ist, ist die 60 Stunden Arbeitszeit, 40 Stunden Versicherungszeit. Das heißt, bei Arbeitsbedarf, bei Arbeitsbereitschaft kann die wöchentliche Arbeitszeit bis zu 60 Stunden ausgedehnt werden. Das ist, so sagen viele, nicht die Ausnahme bei uns, das ist die Regel, das geht mitunter deutlich auch über die 60 Stunden hinaus. Ich werde dann später noch darauf zurückkommen. 70, 80 Stunden werden hier immer wieder als Normarbeitszeit genannt. Da fällen natürlich die Versicherungsmonate. Und da erwarten viele, dass in den Diskurs eingetreten wird und beispielsweise die Frage einer Reform, einer Veränderung, dass man sich da was überlegt.
Dass daraus natürlich eine Lebenssituation oder eine Arbeitsrealität entsteht, die eine Menge von Problemen aufwirft, glaube ich, liegt auf der Hand. Und es ist schon eine Lebenssituation vor, die mich persönlich ein bisschen so durchaus an die Zeit der Industrialisierung erinnert, dass das ein Beruf ist, der extrem familienfeindlich ist. Glaube ich, darauf brauche ich nicht hinzuweisen. Das Ausmaß ist trotzdem schon bedrückend. Und jetzt bitte ich die Daniela Podolewski-Gerber, vielleicht ein bisschen was über diese Situation zu sagen.
Also ein bisschen, was ich mir vorbereitet habe, ist jetzt schon angerissen worden von den Vorrednern. Aber trotzdem nochmal, vielleicht ist es auch ganz gut, wenn man manches wiederholt. Ich fange mit einem Zitat an aus der Studie eines anonymen Teilnehmers, 25 Jahre. Schöner, erfüllender Beruf, der mit Leidenschaft betrieben wird, abwechslungsreich. Man trifft immer neue Leute, man kann die eigenen Ideen umsetzen. Aber sehr hoher Leistungsdruck bzw. finanzielle Nöte kommen vor, sehr hohe Verantwortung, die zu Druck führt, lange Arbeitszeiten, kaum Trennung von beruflicher Tätigkeit und Freizeit möglich. Die Liebe zum Beruf der Filmbranche schlechthin, die Faszination, ermöglicht die vielen Belastungen, mehr schlechter Stellung der Filmschaffenden. Die langen Arbeitstage von 10 bis 13 Stunden, die Arbeitswochen mit oft als mehr als 60 Stunden, Abend-, Nacht- und Wochenendarbeiten sind eher die Regel als die Ausnahme. Das ist der Ist-Zustand. Zitat: 70, 80 Stunden Wochen sind normal. Unmenschliche Zustände könnte man es fast nennen. Oder moderne Sklaverei. Weiblich, 34 Jahre, Kostüm. Der Frauenanteil von rund 32% zeigt die Familienfeindlichkeit deutlich auf. Nicht nur die langen Arbeitszeiten, auch die immer wiederkehrenden Stehzeiten von oft 2 Monaten und mehr machen Planung fast bzw. unmöglich. Von langfristiger Planung, also dass man sagen kann, ich mache nächstes Jahr eine schöne Reise, wenn man es sich überhaupt im Moment leisten kann, das kannst du nicht machen, weil dann bist du vielleicht weg vom Fenster und es entgehen dir Aufträge. Dazu ist die Situation viel zu angespannt, zu schwierig. Man hechelt immer dem nächsten Job, dem nächsten Angebot hinterher und ist dadurch, also Planbarkeit ist einfach wirklich unmöglich. Selbst bei schon zugesagten Projekten kann einem passieren, dass der Film in letzter Sekunde abgesagt oder bestenfalls verschoben wird. Abschlagszahlungen der Tätigkeiten gibt es so gut wie nie. Zitat: Die Unregelmäßigkeit der Tätigkeiten und das Nicht-Planen-Können ist oft eine große Belastung, ein sehr hoher Stressfaktor. Weiblich, 49 Jahre, Schnitt. Dies ist auch mit einer Erklärung für die relativ hohe Kinderlosigkeit der Filmschaffenden. Wenn nicht ein Partner in der Beziehung über regelmäßige Arbeitszeiten und Einnahmen verfügt, ist es praktisch unmöglich, ein Kind großzuziehen. 35% der Filmschaffenden lebt allein im Vergleich zu 16% der restlichen Bevölkerung. Und vor allem der hohe Anteil ohne Kinder im Alter bis zu 14 Jahren in der Altersgruppe der Filmschaffenden von 35- bis 44-Jährigen, nämlich 60%, hat keine Kinder versus den 40% der übrigen Erwerbstätigen. Da zeigt sich schon deutlich, diese Planbarkeit ist einfach nicht möglich. Die Vereinbarkeit von beruflicher und privaten ist bei diesen Anforderungen, die der Beruf stellt, einfach wirklich ein belastendes Thema. Zitat: Auch der Wiedereinstieg nach 2-3 Jahren ist, da man in dieser Zeit bereits ausgetauscht und vergessen wurde, nicht möglich. Sollten wir es je in Erwägung ziehen, Kinder zu bekommen, müssten wir uns einen anderen Job suchen. Weiblich, 29 Jahre, Kamerafrau. Daher fordern wir unterstützende Maßnahmen beim Wiedereinstieg ins Berufsleben nach der Babypause. Knapp ein Drittel der weiblichen und männlichen Filmschaffenden sieht in Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privaten und in der Anpassung der Arbeitszeitregelung eine der wichtigsten Zukunftsaufgaben. Wie Kinderbetreuungsmöglichkeiten, die unseren Arbeitsrealitäten entsprechen, längere Öffnungszeiten der Kindergärten, Schulen, auch während der Sommermonate, einfach dass Betreuungsplätze geschaffen werden. Und wie schon die Schlagworte Oscar oder Armutsgefährde zeigen, ist selbst bei einer regelmäßigen zeitlichen filmschaffenden Tätigkeit kein regelmäßiges Einkommen gewährleistet. Dementsprechend ist das Thema Einkommenssicherheit für viele die größte Herausforderung für die Arbeits- und Lebenssituation. Ein Drittel der Filmschaffenden kann der einkommensschwachen Gruppe zugeordnet werden und ist damit armutsgefährdet. Dieser Anteil ist etwa doppelt so hoch wie in der Gesamtbevölkerung. Der einkommensstarken Gruppe sind übrigens unter 10% der Filmschaffenden zuzurechnen. Und das, was auch, glaube ich, schon erwähnt wurde, bei einem Akademikeranteil von knapp 60%, das damit etwa 4-mal höher ist als in der Gesamtbevölkerung. Und Abschlüsse mit Matura-Niveau sind fast doppelt so häufig wie im österreichischen Durchschnitt. Zitat: Bin sehr damit beschäftigt, drohende Altersarmut abzuwenden. Mein Können und meine Erfahrung sind hoffnungslos unterbezahlt. Ich habe als 28- bis 40-Jährige ein Vielfaches meines heutigen Einkommens verdient. Das ist demütigend und erschöpft mich. Weiblich, 59 Jahre, Schauspielerin. Es gibt, wie schon erwähnt, für Bezugsberechtigte der Verwertungsgesellschaften die Möglichkeiten, um einen Alterszuschuss anzusuchen, worauf wir auch immer wieder hinweisen, dass das gemacht werden soll. Das wird sehr diskret behandelt. Es gibt den Künstlersozialversicherungsfonds, es gibt das Arbeitsmarktservice und Team 4 für die, die angestellt werden. Das Team 4 ist eine spezielle Ausgliederung von Kunst- und Kulturschaffenden. Und die helfen dann mit Arbeitslosengeld und Notstandshilfe. So man unselbstständig gearbeitet hat und die Anwartschaft erfüllt ist, wie wir das vorhin schon gehört haben, und was bei Anstellungen von einem Tag oder einer Woche nicht so bald möglich ist. Dominieren doch Kurz- und Kürzestanstellungen von maximal bis zu 3 Monaten. Und ja, zum Abschluss, Zitat: Im letzten Jahr habe ich meinen Partner nur einige Monate gesehen, weil er an anderen Filmprojekten gearbeitet hat. Weiblich, 29 Jahre, Kamerafrau. Und damit solche beziehungsschädigende, familienfeindliche Lebenssituationen nicht die gängigen, sondern die Ausnahmen sind, fordern wir die Anpassung der Arbeitszeitenregelung und die spezielle Förderung von Elternschaft und Beruf, die Schaffung von Kinderbetreuungsmöglichkeiten, die der Arbeitsrealität entsprechen, finanzielle Zuschüsse und steuerliche Absetzbarkeit sowie die Unterstützung des beruflichen Wiedereinstiegs von Elternteilen.
Auch dazu, danke vielmals, ja. Auch dazu jetzt ein paar Zahlen.
Das wurde schon angesprochen. Wir haben spezielle Arbeitszeitlagenkonstellationen abgefragt. Sie sehen das auf der Abbildung. Es ist die Regel, nicht die Ausnahme. Alle Arbeitszeitlagen sagen, mehr als die Hälfte ja hat zugetroffen. sei das Abendarbeit, Nachtarbeit, Samstag, Wochenende. Da haben wir auch Referenzdaten von den Erwerbstätigen, die natürlich massiv niedriger ausfallen, wie hier in der Gruppe der Filmschaffenden. Beachtenswert sind die drei letzten Kategorien, finde ich. Wir haben gefragt, Arbeitstage mit mehr als 13 Stunden, mit mehr als 60 Stunden, mit weniger als 11 Stunden Ruhezeit. Das wären so die gesetzlichen Grenzen, die kollektivvertraglichen Grenzen. Und auch da sagt jeweils über die Hälfte, ja, trifft zu. Das heißt, die Einhaltung der Spielregeln auch, wenn Sie so wollen. Also was sagt das Arbeitszeitgesetz, was sagt der Kollektivvertrag? Da hat es eine gewisse Dehnbarkeit offensichtlich. Und in diesem sehr engen Arbeitsmarkt, in diesem sehr hohen Konkurrenzdruck, kann man auch nicht einfach sagen, ich spiele da nicht mit. Mhm. Also wir haben auch zahlreiche Statements, die darauf hinweisen, wenn man seine Rechte einfordert, ist man seinen Job auch los. Da überlegt man sich natürlich, wie man tun kann. Vielleicht ein Wort noch zur Frage von Vereinbarkeit. Das sind natürlich diese Rahmenbedingungen Arbeitszeit, aber auch diese Unplanbarkeit, diese unplanbaren Einkommen, auch diese mitunter auch stark schwankenden Einkommen. Familiäre Verantwortung heißt in der Regel auch finanzielle Verantwortung. Das heißt, es geht nicht nur um das Vereinbaren, sondern auch ums Finanzieren meiner Familie, was nicht immer eben gewährleistet ist. Wir sehen die Daten dann später noch näher.
Jetzt kann man natürlich sagen, ja, also Sozialversicherung und da und das, das kostet alles einen Haufen Geld. Erstens einmal stelle ich das in Frage und zum Zweiten gibt es da ja auch einen knallharten wirtschaftlichen Zugang zum Filmschaffen, der da heißt, Filmschaffen bringt einem Land nicht nur Ansehen, sondern auch einen Haufen Geld, wenn man die Voraussetzungen dafür schafft. Und das ist neben einer gut dotierten Filmförderung natürlich eine Wirtschafts- und Standortförderung, ein starker öffentlicher Rundfunk, eine Produktionsoffensive, die sozusagen die in- und ausländischen Produktionen in unserem Land forciert und damit den Filmschaffenden auch eine Möglichkeit gibt, kontinuierlicher zu arbeiten und eine bessere Verdienstsituation zu erreichen. Und dazu darf ich jetzt die Frau Kollmann bitten, uns ein bisschen was zu sagen.
Gerne. Von mir auch herzlich willkommen zu diesem Pressegespräch. Zunächst einmal ein kleiner Rückgriff. 2008 gab es eine Studie zur sozialen Lage der Kunst- und Kulturschaffenden. Und ich war der Meinung, das ist jetzt 7 Jahre her, und wir haben in dieser Zeit 3,5 Jahre lang interministerielle Arbeitsgruppen gehabt, wo wir sämtliche Problemfelder, die wir jetzt in dieser Studie wiederfinden, aufgelistet haben, Lösungsvorschläge gemacht haben. Und ich konnte es, obwohl das jetzt nicht vergleichbar ist, das war wesentlich kleinere Sample an Filmschaffenden natürlich, und ich konnte es nicht glauben, denn es hat sich nichts verbessert, außer, obwohl das jetzt wirklich nicht 1:1 vergleichbar ist, außer die Akademikerinnenquote, denn die ist von 45% auf 60% gestiegen. Jetzt zu Maßnahmen, die notwendig sind, um den Filmstandort zu beleben. Nur 2 Beispiele. Ich habe mich bewusst für die Wirtschaftsförderung, nämlich Filmstandort Österreich, FISA, entschieden, die im ersten Quartal kein Geld mehr hat. Also da stimmt was nicht mit einer Wirtschaftsförderung, wenn wir schon im 2. Halbjahr kein Geld mehr haben. Das heißt, hier bedarf es umgehend einer Evaluierung. Man muss sich das genau anschauen, welche Ziele hatten wir, als dieses Modell eingeführt wurde, war davor der deutsche Wirtschaftsminister in Wien. Und der hat, diesen Satz habe ich mir gemerkt, gesagt, man muss viel Geld in die Hand nehmen. Also man muss wirklich Geld in die Hand nehmen. Wie gesagt, schon nach dem ersten Quartal ist einfach nichts mehr da. Zweites Thema ORF, ein sehr beliebtes Thema. Mir jetzt ganz wichtig, zwischen 2010 und 2013 hatten wir die Gebührenrefundierung. Die hat in diesen 3 Jahren 160 Millionen Euro gebracht. Jetzt gibt es diese Gebührenrefundierung nicht mehr, obwohl das eine Sozialleistung des Staates ist. Die ist weg, also 160 Millionen fehlen uns. Und man wird mir jetzt sagen, oh, schon wieder so unzufrieden. Es gab doch 2015 dieses schöne Übereinkommen, das in der Presse groß lanciert wurde. 300 Millionen für den österreichischen Film innerhalb der nächsten 3 Jahre, also 2016 bis 2018. Das stimmt. Das gibt es. Dieser Vertrag wurde abgeschlossen und feierlich unterzeichnet. Und da habe ich mich interessiert dafür, ob das jetzt wirklich so toll viel Geld ist oder so viel mehr. Und habe mir den Filmwirtschaftsbericht 2004 angesehen vom Filminstitut. Und in diesem Filmwirtschaftsbericht finden Sie das Vergabevolumen von 2004. Wir sprechen jetzt 2016. Wir bekommen dieses Jahr, nach diesem Vertragsabschluss, bekommen wir 95 Millionen Euro. 2004 betrug das Vergabevolumen 97 Millionen Euro. Das heißt, 2 Millionen mehr. Wir bekommen jetzt 2017 100 Millionen, 2018 105 Millionen. Wenn wir das jetzt abziehen von dem, was wir nicht mehr bekommen, nämlich die Gebührenrefundierung, dann halten wir bei 145 Millionen, die uns fehlen. Und ich kann nichts anderes sagen als, ja, das Geld muss, war ja da, ist da. Es handelt sich ja, wie gesagt, bei der Gebührenrefundierung um eine Sozialleistung und ich sehe nicht ein, warum es nicht möglich sein sollte, weil wir wissen ja, das Geld ist da. Und ein allerletztes, weil auch der Michael Kreisel und auch glaube ich, die Petra Wetzel, Standortförderung. Großes Thema, es ist so, der Standort, der Filmstandort Österreich ist in höchster Gefahr. Und ich weise auf drei Dinge hin. Das eine, Rosenhügel-Studios. Die Studios gibt es nicht mehr, außer für Fernsehsendungen. Das heißt, die Filmproduktionen aus dem Ausland fahren an Wien vorbei und landen in Prag, wo sie wunderbare Bedingungen vorfinden. Babelsberg hat ausgebaut. Die Studios in der Umgebung sind wunderbar. Und was für uns passiert, ist Wertschöpfung, die ins Ausland geht, die wir aber dringend brauchen würden. 2013 hat das Kostümhaus einen riesigen Fundus schließen müssen. Das heißt, auch hier, wenn wir spezielle Kostüme brauchen, müssen wir ins Ausland gehen und sie dort besorgen. Wieder geht Wertschöpfung verloren. Und das aktuelle traurige Beispiel ist die Synchrofilm, die es auch nicht mehr geben wird, denn sie hat Insolvenz vor ein paar Tagen angemeldet. Das heißt, wir müssen und wir brauchen dringend Maßnahmen, die den Standort, den Filmstandort Österreich endlich wieder attraktiver machen, damit nicht alle ins Ausland gehen. Dankeschön.
Du hast dazu noch Zeit.
Ja, wir haben uns gefragt, was kommt quasi bei den Leuten an? Also wir sprechen nicht über die Filmbranche in einer branchenspezifischen Logik, haben uns nicht die Budgets angeschaut. Wir haben uns gefragt, was sind denn die Einkommen der Filmschaffenden? Das persönliche Erwerbseinkommen aus allen Tätigkeiten, filmschaffende Tätigkeit, können aber auch Tätigkeiten sein, die in anderen Kunstsparten stattfinden oder Lehrtätigkeiten, wie schon genannt wurden, 2014 im Mittel bei 1.300 Euro netto pro Monat. Das heißt, 50% hatten ein Erwerbseinkommen darunter, 50% eines darüber. Das ist, sofern uns Referenzzahlen von allen Erwerbstätigen zur Verfügung stehen, doch deutlich unterdurchschnittlich. Also die unselbstständig Beschäftigten insgesamt hatten zum Beispiel 2014 1.800 Euro netto pro Monat. Und wir sprechen über eben eine sehr hochqualifizierte Gruppe, primär Akademiker, Akademikerinnen. Das wäre auf gesamterwerbstätigen Ebene jetzt rund 2.500 netto pro Monat. Wir haben hier deutlich weniger. Angesprochen wurde schon die Armutsgefährdungsquote, die deutlich erhöht ist mit 30%, wobei da die Studie aus 2008 schon gefallen ist, da gab es einen ähnlichen Wert, das heißt, da hat sich jetzt sozusagen nichts verändert von der Problematik der finanziell angespannten Situation. Ja.
In aller Kürze. Jetzt von Seiten der Verwertungsgesellschaft ist vielleicht noch zu sagen, dass sich die Wahrnehmung der Urheber- und Leistungsschutzinteressen unserer Bezugsberechtigten uns immer wieder mit anderen Bereichen natürlich in Berührung bringt. Wir haben es schon gehört, die sozialen und die Arbeitsbedingungen. Und wir erkennen aber auch, dass das schon ein großer Schritt getan wäre, wenn wenigstens die ohnehin fragwürdigen gesetzlichen Regelungen zumindest einmal eingehalten werden würden. Was mich zur letzten und vierten Großbaustelle bringt, dem Kollektivvertrag. Wir haben über die Arbeitszeitenregelungen jetzt ausführlich gehört. Die sind schon seit Jahren im Kollektivvertrag katastrophal verhandelt. Und die Neuverhandlungen im diesjährigen Kollektivvertrag sind schlichtweg ein Schlag ins Gesicht der Filmschaffenden. Dass aber diese Regelungen und diese Weichenbestimmungen im Kollektivvertrag häufig gar nicht angewendet oder einfach missachtet werden, zeigt uns einerseits natürlich eine leider sehr schwache Gewerkschaft. Zum anderen, dass die Kommunikation innerhalb der Branche über die gesetzlichen Regelungen sicherlich im Argen liegt. Da gibt es einen Handlungsbedarf von unserer Seite aus, dass man das stärker kommuniziert und auch stärker versuchen muss, Allianzen zu schmieden. Und dass drittens dieser permanente Konkurrenzkampf um einen Job gnadenlos zu unseren Lasten ausgenutzt wird, also frei nach dem Motto, friss Vogel oder stirb. Die Daniela Padalewski hat das eh schon sehr schön beschrieben. Es wird sich kaum jemand gegen einen Gesetzesbruch wenden, wenn er um seine Beschäftigung fürchten muss. Und das kann es irgendwie nicht sein. Darf ich Sie da vielleicht noch einmal bitten, zur Neugestaltung der geltenden Rechtsnormen und im Kollektivvertrag kurz eine Stellung zu
geben? Das, was wir uns angeschaut haben, wir wollten von den Unselbstständigen, von jenem, wo der Kollektivvertrag zutrifft, also nimmt Schauspieler vor allem aus, wissen, inwiefern wird denn der eingehalten. Das erste Auffällige war, dass jede fünfte sagt, den kenne ich zu wenig, den Kollektivvertrag, um einschätzen zu können, ob der überhaupt angewendet wird. Wir haben das nach verschiedenen Kriterien angeschaut. Jüngere sind vielleicht schlecht informiert wie Ältere. Da gibt es überhaupt keine Unterschiede querbeet durch alle Gruppen. Auch Gewerkschaftsmitglieder sind nicht besser informiert wie andere. Für jenen, die eine Einschätzung abgeben konnten, gibt mehr als die Hälfte an, dass der Kollektivvertrag nicht in allen oder in gar keinen Anstellungen richtig angewandt wurde. Also 30% sagen, in allen meinen Anstellungen im Jahr 2014 wurde der Kollektivvertrag nicht korrekt angewendet. Weitere 30% sagen, in manchen meiner Anstellungen, ja, war es okay, richtig angewendet, in anderen aber wiederum, nein, fand keine korrekte Anwendung statt. Die Hauptthemen sehen Sie hier abgebildet. Vor allem geht es um Vergütung von Überstunden, Nachtarbeit, also diese ganze Zuschlagsecke sozusagen. Die Arbeitszeitbestimmungen, wenig überraschend, nachdem wir Ihnen schon die Zahlen gezeigt haben, für die Arbeitszeitsituation, 78% sagen, da gab es Verletzungen und immerhin noch 42% sagen, bei der Gage, bei der Gehaltshöhe gab es Verletzungen. Eines meiner Lieblingszitate, wenn man so will, aus der Studie ist eine Kollegin von Ihnen, die gesagt hat, sie wurde allen Ernstes gefragt, ob sie nicht einen Arbeitstag schenken möchte. Das ist, also, ja.
Ja. Du kommst mir doch entgegen, ja? Jetzt kommen wir ein bisschen entgegen.
Wir verschenken keine Arbeitstage, denke ich. So weit sollten wir auch nicht kommen, dass wir Arbeitstage verschenken.
Ja. Daraus sehen Sie, wir leiten daraus ab, der Kollektivvertrag ist einfach die Basis, die ganze Branche arbeitet. Ich glaube, es ist höchste Zeit, dass der Dachverband mit an diesen Verhandlungstisch kommt, um dort also wirklich auch Referent die Interessen der Filmschaffenden zu vertreten. Eine andere Geschichte ist noch im Kollektivvertrag, und das beschreibt sehr schön, wie wir im Kreis geschickt werden. Es gibt eine Regelung im Kollektivvertrag, die das Urheberrecht betrifft. Da gibt es einen jahrelangen Rechtsstreit, ist dem vorausgegangen. Das gibt es ein EuGH-Urteil, das wurde seit langem schon in österreichisches Recht umgesetzt. Im Kollektivvertrag findet es bis heute keine Anwendung. warum, wissen wir nicht. Wir haben da wirklich stark nachgesetzt. Und um diese Absurdität Ihnen kurz zu erklären, würde ich jetzt den Magister Schödel bitten, Ihnen diese Sache kurz zu veranschaulichen.
Sehr gerne. Ich werde versuchen, es möglichst kurz und halbwegs verständlich zu machen, was hier unser Anliegen ist. Fabian Eder hat schon gesagt, das ist eine Baustelle, die uns seit vielen Jahren oder eigentlich Jahrzehnten schon fast beschäftigt. Es geht darum, schon angesprochen worden, schwache Gewerkschaft, hat Herr Eder gemeint. Ich glaube, das ist, trifft den Nagel schon auf den Punkt. Wir haben einen Kollektivvertrag, der im Wesentlichen auf das Jahr 1961 zurückgeht, der in ganz wenigen Punkten adaptiert worden ist. Und eine Bestimmung, die jetzt angesprochen worden ist, der sogenannte Paragraph 21, enthält diese urheberrechtlichen Bestimmungen. Da könnte die erste berechtigte Frage sein, was denn urheberrechtliche Bestimmungen in einem Kollektivvertrag überhaupt verloren haben. Das ist ein Teil dieses angesprochenen Rechtsstreits, ob das überhaupt zulässig ist oder nicht. Sie müssen sich vorstellen, dass seit dem Jahr 1961 mehr oder weniger unverändert nach wie vor eine Pauschalrechteabtretung enthalten ist. Das heißt, ich verkürze das jetzt ein bisschen. Mit der Zahlung sozusagen des Honorars an den Dienstnehmer sollen auch alle Verwertungsrechte, so steht es drinnen, dem Dienstgeber eingeräumt werden. Das ist also eine Pauschalrechtseinräumung, wie wir sie aus dem alten, muss ich jetzt schon sagen, Urheberrechtsgesetz kennen. Der Herr Eder hat schon erläutert, es hat eine gewisse Veränderung gegeben, dass Ihnen, die in der Branche informiert sind, ohnehin bekannt gewesen, dass hier entsprechende Änderung, massive Änderung der Rechtslage eingetreten ist durch dieses EuGH-Urteil, bestätigt durch den obersten Gerichtshof und umgesetzt, das muss man auch sagen, durch den Gesetzgeber 2015. Diese pauschale Rechtseinräumung gibt es im Gesetz nicht mehr, die sogenannte Cessio Legis. Das Problem, das wir hier haben, ist sozusagen, dass die Wiederkehr der Cessio Legis über die Hintertüre des Kollektivvertrags ist, wenn Sie so wollen, wenn dieser Paragraph 21, auf den wir uns beziehen, weiterhin so bestehen bleibt. Und da haben also sehr viele Gespräche schon stattgefunden mit der Gewerkschaft, die vielleicht auch strukturell bedingt, dass hier die Sportler, Journalisten und so weiter mit vertreten sind, hier wenig bis gar nicht eigentlich auftritt. Und ich habe mir das gestern angeschaut noch einmal. Ich beobachte das laufend, was sozusagen auf der Webseite kommuniziert wird. Da steht also, man höre und staune, seit dem Jahr 2014 der gleiche Satz oben, nämlich, dass sich die Gewerkschaft, also die Sozialpartner geeinigt haben, mit einer Arbeitsgruppe diese Bestimmung zu überarbeiten. Da steht also seit 2014 unverändert oben und ich frage mich, wie lange diese Arbeitsgruppe eigentlich braucht, um tätig zu werden. Gestatten Sie mir noch ein abschließendes Statement zu diesem 21er. Ich möchte es nicht überstrapazieren. Neben dieser Pauschalrechtseinräumung gibt es noch zwei andere Bestimmungen, die uns wesentlich stören, vor allem als VDFS, als Verwertungsgesellschaft, weil auch eine Erklärung abgegeben wird, fremdbestimmt durch einen Kollektivvertrag, also nicht durch den jeweiligen einzelnen Filmschaffenden, dass gewisse Ansprüche nicht an Verwertungsgesellschaften eingeräumt worden sind. Ich erspare Ihnen jetzt Details, aber also einschränkend auslegt, würde das heißen, dass wir in vielen Bereichen, in denen wir derzeit Gelder kassieren für unsere Bezugsberechtigten, eigentlich gar nicht tätig werden dürften. Also das ist massiv benachteiligend, hat in einem Kollektivvertrag überhaupt nichts verloren. Und ein drittes, letztes Beispiel, Namensnennungsrechte, Sie alle kennen, die einschränkende Praxis der Rundfunkanstalten, die Credits abzuschneiden. Was Ähnliches passiert im Kollektivvertrag, da gibt es grundsätzlich eine gesetzliche Regelung, da sagt das Gesetz ganz genau, wer zu nennen ist, und das Namensnennungsrecht der Filmschaffenden wird im Kollektivvertrag noch zusätzlich eingeschränkt. Keine Details jetzt, aber auch da muss man sich fragen, urheberpersönlichkeitsrechtliche Regelungen, das ist ein Kernbestand des Urheberpersönlichkeitsrechts von Filmschaffenden, in einem Kollektivvertrag einschränkend zu regeln, hat dort einfach nichts verloren, ist dem Grunde nach falsch und ist auch unserer Meinung nach rechtlich nicht zulässig. So, ich mache es nicht zu lang. Botschaft ist, der Kollektivvertrag ist nicht nur der geänderten Arbeitssituation, der geänderten Rechtslage jedenfalls möglichst rasch anzupassen.
Danke vielmals. Also das waren diese vier Baustellen, Sozialversicherung, Pensionsversicherung, die Lebenssituation, der Familienfeindlichkeit, der Wirtschaftsstandort, der Kollektivvertrag. Und abschließend möchte ich jetzt noch anmerken, dass viele, wenn nicht sogar die meisten unserer Forderungen auch durchaus im Interesse der Arbeitgeber, also der Produzenten sind. Die mit diesen katastrophalen und unklaren Beschäftigungssituationen sich ja auch in einer Lage finden, die eine extreme Rechtsunsicherheit und auch ein erhebliches finanzielles Risiko einhergeht. So viel von uns zur sozialen Lage der Filmschaffenden, einer Oscar-verdächtigen Tragödie made in Austria. Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, stehen wir Ihnen natürlich gern zur Verfügung. Danke.
Ja, schön formuliert.
Es gibt übrigens ein Handmikro, falls jemand Fragen stellen möchte.
Ich glaube, wir waren irrsinnig eindeutig. Gibt es noch Fragen? Weil sonst würde ich sagen, machen wir das vielleicht so in Vier-Augen-Gesprächen und kleinen Runden. Wenn es jetzt sozusagen ans Podium keine Frage mehr gibt, dann... Ja, doch, da.
Danke. Ich möchte nur fragen, ob Sie das verglichen haben in irgendeiner Form mit der Auftragslage in dem Jahr 2014. Einfach wirtschaftlich, Firmenwirtschaft im Vergleich zur Beschäftigungssituation.
Denken, Filmwirtschaftsberichte gibt es die jährlichen, wo die einschlägigen Zahlen nachzulesen sind. Das war jetzt nicht Teil unserer Studie, das da irgendwie zu verknüpfen. Aber ich denke, die Berichte und die Daten sind einfach bekannt und im Internet abrufbar und sehr transparent.
Ja, es ist ja bei den Filmwirtschaftsberichten ist ja so, dass man das eine Jahr herausnehmen kann, aber unsere Situation bezieht sich ja nicht auf ein Jahr, sondern geht um ein Berufsbild in einer Dekade oder mehr, nicht? Und das ist, wir können ja sozusagen den Erfahrungsbericht von unserer Berufssituation wiedergeben. Und der ist eben in dem sozialrechtlichen Bereich und vor allem auch in den Pensionsbereichen überhaupt nicht berücksichtigt. Und es gibt ja für viele Ausnahmeregelungen für viele Berufsgruppen in Österreich. Und wir sind eine Größenordnung circa von 3.500 Leuten, die sehr viel, glaube ich, für die Außenwirkung von Österreich machen. Und dafür, das ist unser Wunsch, dafür sollten sich die zuständigen Politiker, die diese sozial- und pensionsrechtlichen Sachen in meinem Bereich zumindest, die sollten sich hier mit uns zusammensetzen und schauen, wie ist die Realität, wie ist die Berufsrealität, wie sind die Arbeitsverhältnisse, alles das, was wir heute gehört haben und wie kann man das mit relativ wenig Aufwand umsetzen. Es ist ja so, dass wir auch steuerlich extrem benachteiligt sind. Also es gibt zwar diese 3-Jahres-Regel, also das heißt, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, dass man, wenn man in einem Jahr einen Film macht, das auf 3 Jahre verteilen kann. Nur mein Steuerberater hat mich jedes Mal gewarnt davor, es ist derartig bürokratisch aufwendig. Das Gleiche sind die ganzen Ausnahmelehrer in der SVA. Also wie gesagt, wir sind hier extrem mit Schwergewichtern hier in den Rucksäcken beladen und das müssen wir eigentlich loswerden.
Vielleicht von mir noch dazu, wir sind im Zuge dieser Vorbesprechungen drauf gekommen, dass es natürlich ein Spezifikum im Filmbereich einfach ist, dass man lange Projektvorbereitungen hat. Und wenn man einen Film tatsächlich dann realisieren kann, dann kann es sein, dass im Jahr 2014 das ganz toll aussieht. Aber natürlich muss man dann Jahre quasi mit diesem einen Filmprojekt leben und sich weiterhin durchfretten sozusagen. Und daher haben wir uns dann entschlossen, und das steht dann detaillierter in der Studie, zu sagen, ist das typisch dieses Jahr? Weil dann kann man in der Rückbetrachtung sagen, na, also davor 2 Jahre Projektvorbereitung, kaum Geld zur Verfügung, dann ist der Film da, dann gibt's Geld, von dem man dann wieder recht lange leben muss. Das heißt, das sieht man dann in der Studie, in der Langfassung der Studie detaillierter.
Dann sage ich doch noch eine Zahl. Wir haben gefragt, was war denn in den letzten 5 Jahren Ihr höchstes Jahreseinkommen und Ihr niedrigstes Jahreseinkommen? Im Durchschnitt ist die Differenz 1.000 Euro netto pro Monat mehr oder weniger zwischen diesem höchsten und niedrigsten. Stellen Sie sich vor, Sie wissen nicht, ob Sie im nächsten Jahr 2.000 Euro netto pro Monat haben oder vielleicht nur 1.000. Also Sie haben vielleicht auch finanzielle Verpflichtungen, Sie haben vielleicht Wohnungssituation, die Familie etc. Also das sind beträchtliche Unterschiede, die wir hier sehen und das macht natürlich die ganze Lebensplanung extrem schwierig.
Ja, ja, es steht auch in der Studie, wenn man zum Beispiel sagt, 2014 war ein gutes Jahr, das ist aber nicht unbedingt gleichzusetzen mit 2013, das eben vielleicht ein schlechtes Jahr war oder ein anderes Jahr, das wieder besonders gut war. Also es variiert bei jedem von uns unheimlich.
Ich hätte noch eine Frage. Sie haben die Anzahl der Personen genannt, die teilgenommen haben an der Befragung. Wie groß ist denn die Grundgesamtheit?
Michael Kreisel hat es gerade gesagt, es gibt keine genauen, exakten Informationen. Wir schätzen auf Basis verschiedener Quellen 3.000 bis 4.000 Filmschaffende in Österreich.
Ja. Hinter dir.
Bekommt Ihre Studie eigentlich auch der Präsident der österreichischen Wirtschaftskammer, der ja nicht nur sehr stolz darauf ist, dass Österreich ein Exportland ist, in Sonntagsreden, sondern auch gleichzeitig eine maßgebliche Funktion in der SVA, also in der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft innehat und eigentlich ja da eingreifen könnte?
Ja, also wir haben jetzt, wir gehen jetzt, wenn ich das beantworten darf, in einem ersten Schritt auf die Minister Ostermeier, Stöger und Brandstätter zu, weil wir dort den unmittelbaren Handlungsbedarf am besten verankert sehen. Unsere Erfahrungen mit der Wirtschaftskammer sind endenwollend gut. Ja. Sie haben sicherlich alle die im Volksmund sogenannte Festplattenabgabendiskussion verfolgt. Da haben wir eine Situation vorgefunden, wo de facto die Sparte Handel der Wirtschaftskammer dem Gesetzgeber das Gesetz diktiert hat. Ein Gesetz, das, wo sich alle einig sind, da wird es noch ordentliche Bröseln geben, wo uns die Justizsprecher der Parteien gesagt haben, naja, da müsst ihr halt klagen oder müsst ihr es auf der Straße durchsetzen. Also das ist, und im gleichen Atemzug hat uns ja auch der Präsident der Wirtschaftskammer sehr elegant und sehr höflich, aber doch auch im Kreis geschickt und nichts eingehalten. Also diese Gespräche werden wir immer wieder führen. Im Moment versuchen wir mit den Ministerien in Kontakt zu treten, weil wir uns bei der Wirtschaftskammer nicht sehr wohl fühlen. Ich glaube, das war's, oder?
Darf ich nur kurz darauf hinweisen, dass Sie die Langfassung, die Kurzfassung der Studie plus alle Presseunterlagen, die Sie haben, ab sofort auf unserer Webseite downloaden können, falls Sie das möchten. www.vdfs.at.
Danke vielmals. Danke.